ich glaube nicht an die Geschichte, sondern ich glaube an den Zufall und daran, dass wenn Menschen etwas in Gang bringen, sie darüber dann anschließend keine Hoheit mehr haben. Und was ich also zeigen will, ist, dass am 23. Februar 1917 eine Brotrevolte auf den Straßen ausbrach, von denen niemand an diesem Tag wusste, wohin sie führen würden. Weder die Revolutionäre, noch die Generäle, noch der Zar und schon gar nicht die Menschen, die die Brotproteste anführten auf den Straßen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für den Verlag CH Beck. Dort erscheint heute das Buch Die letzte Fahrt des Zaren, als das alte Russland unterging, des Historikers Jörg Babarowski. Er schildert darin detailliert die letzten Tage von Nikolaus II. Als Zar von Russland, beschreibt das Chaos der Februarrevolution und nimmt uns mit auf die letzte Zugfahrt des letzten russischen Monarchen. In dieser Folge haben wir nur einige der im Buch genau beschriebenen Tage und Ereignisse herausgegriffen. Wer also die volle Geschichte der letzten Tage der Herrschaft der Romanows erfahren will, findet einen Link zum Buch in den Shownotes dieser Episode. Dort gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über am besten 5 Sterne auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und eure Unterstützung auf PayPal, Kofi.com und Steady. Wie für einen neuen Gast üblich, stellt sich Herr Babarowski am Anfang zunächst selbst vor und berichtet von seinem Werdegang und seinem Weg zu diesem Thema. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unseres Interviews aus dem Januar 2025.
Ja, mein Name ist Jörg Babarowski. Ich bin Professor für Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität in Berlin und bin dort seit 2002. Meine Dissertation habe ich damals in Frankfurt am Main geschrieben über das Zarenreich. Später war ich Assistent in Tübingen, wo ich habilitiert wurde. Eine kurze Vertretung in Leipzig und seit 2002 bin ich in Berlin an der Humboldt-Universität tätig. Ursprünglich bin ich, wie viele Menschen meiner Generation, über das Politische mit der Sowjetunion und Russland in Berührung gekommen. Ich war als Schüler in einer linken Gruppe, einer linken Bewegung und als ich in Göttingen dann Geschichte studierte, habe ich versucht, mich mit den Folgen der stalinistischen Herrschaft zu befassen, weil ich eigentlich ganz gern wissen wollte, wie man so verblendet sein konnte, hinter diesen doch ziemlich gewalttätigen Ideologien herzulaufen. Und so ist das gekommen. Und am Ende hat dann aber die Faszination für das Land die Oberhand gewonnen über das ideologische Interesse, das ich ursprünglich hatte. Und dann habe ich mich in Russland verliebt und in die Sowjetunion und bin 1991 zum ersten Mal dort gewesen für ein Jahr als Doktorand und habe erlebt, wie die Sowjetunion unterging. Damit hängt auch ein wenig das Interesse zusammen, dass ich in den Jahren entwickelt habe, nämlich das Interesse dafür, wie Macht eigentlich aufrechterhalten werden kann und wie schnell sie brüchig wird und erschüttert wird. Das habe ich 1991 in der Sowjetunion erlebt. Ich bin in die Sowjetunion eingereist und aus Russland wieder ausgereist. Aber also erlebt, wie ein Staat zusammenfiel, der über eine lange, lange Zeit doch relativ stabil war und dann binnen weniger Tage zusammenfiel. Und das ist auch der Gegenstand meines neuen Buches, das davon handelt, wie also ein großes Vielvölkerimperium im Zentrum in seiner Macht erschüttert wird und in wenigen Tagen zusammenfällt.
Und diese letzten Tage, die untersuchen Sie ganz minutiös. Es ist ja oft so in Geschichtsbüchern, das ist eine lange Geschichte oder, wenn man sich auf eine Person konzentriert, eine umfassende Biografie. Aber bei Ihnen geht es um, Ich habe nachgezählt, 15 Tage. Warum haben Sie sich dafür entschieden, diese Geschichte so in diesem Zeitraum eines halben Monats zu konzentrieren?
Eigentlich folgt das Buch einer geschichtsphilosophischen oder geschichtstheoretischen Erkenntnis, dass nämlich der Zufall das Leben regiert und dass alles immer auch anders hätte kommen können. Das kann man aber nur zeigen, wenn man tatsächlich in die Geschichte hineinzoomt und sich die Schauplätze ansieht, an denen etwas geschieht, von denen die Menschen an anderen Schauplätzen wiederum keine Vorstellung hatten. Historiker, die große Bücher schreiben mit großen Abläufen und Strukturen, setzen irgendwie voraus, dass es Ursachen, langfristige Ursachen für Erschütterungen von Macht, für Revolten und Revolutionen gibt. Ich glaube nicht an die Geschichte, sondern ich glaube an den Zufall und daran, dass wenn Menschen etwas in Gang bringen, sie darüber dann anschließend keine Hoheit mehr haben. Und was ich also zeigen will, ist, dass am 23. Februar 1917 eine Brotrevolte auf den Straßen ausbrach, von denen niemand an diesem Tag wusste, wohin sie führen würden. Weder die Revolutionäre, noch die Generäle, noch der Zar und schon gar nicht die Menschen, die die Brotproteste anführten auf den Straßen. Und was ich versuche zu zeigen, ist, wie durch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen ein Staat zerfällt. Und dieser Staat zerfällt vor allen Dingen deshalb, weil die Mächtigen die Hoheit über die Kommunikationsinstrumente verlieren. Im Grunde sind es ja nur die Menschen, die die Kommunikationsinstrumente in den Händen haben, die wissen, was die anderen tun und deshalb darauf auch reagieren können. Und diesen Kommunikationsvorteil verliert die Macht in diesen Tagen. Und die anderen Beteiligten in diesem ganzen Geschehen bemerken erst am dritten und am vierten Tag, dass die Kommunikation das Entscheidende ist, um den Konflikt in irgendeine Richtung zu bringen und zu ihren Gunsten zu entscheiden. Darum geht es also in diesem Buch. Es geht darum, wer konnte wann was wissen und konnte dieses Wissen für seine eigenen Zwecke einsetzen. Noch am dritten oder vierten Tag waren weder die Revolutionäre noch die Liberalen im Parlament dazu bereit, eine Revolte zu machen und die Macht zu übernehmen. Alle waren im Grunde überrascht von dem Geschehen auf der Straße und sie mussten darauf eine Antwort finden. Darum geht es in diesem Buch. Und dass dieses Regime schnell zugrunde ging, hatte damit zu tun, dass die Revolte nicht an der Peripherie, sondern in der Hauptstadt ausbrach. Und in der Hauptstadt war in dem zentralisierten Land eben die Kommunikationsstruktur konzentriert. Und wer die in ihre Hände bekam, hat gewissermaßen den Konflikt gewonnen.
Was genau meinen Sie mit Kommunikationsstruktur? Sind es jetzt wirklich sowas wie Telegrafenstationen oder die Bahnhöfe?
Ganz genau, das meine ich damit. Man muss sich das so vorstellen, dass das Zarenreich und die Sowjetunion war eben auch so strukturiert, dass es dort eine vertikale Kommunikation gab. Also zwischen den Provinzen und dem Zentrum, aber keine horizontale Kommunikation. Das heißt, die Gouverneure in den Provinzen, die Generäle, die Amtsfunktionäre, die Staatsfunktionäre und Bürokraten, die konnten zwar mit dem Zentrum kommunizieren, aber nicht mit der Nachbarprovinz. Dadurch hat sich sozusagen das Zentrum einen kommunikativen Vorteil verschafft gegenüber den Provinzen, wo man die einzelnen Gruppen gegeneinander ausspielen konnte. Das wurde im Februar 1917 zu einem Nachteil, weil sich die Aufständischen, die sich auch im Zentrum befanden, der Kommunikationsinstrumente dort bedienten. Und vor allem sind es die zentralen Telegrafenämter und es waren die Revolutionäre, vor allen Dingen die Liberalen und dann der Arbeiter- und Soldatenrat, die diese Kommunikationsinstrumente in die Hand bekamen und von dort aus ihre Nachrichten verschicken konnten. Und diese Nachrichten wurden an den Telegrafenstationen und den Postämtern und den Bahnhöfen im ganzen Land weiterverbreitet. Und es gelang ihnen eben dadurch, den Zaren, der sich nicht in der Hauptstadt befand, von der Kommunikation abzuschneiden. Und die Generäle an den Frontabschnitten, wir befinden uns im Ersten Weltkrieg, mit falschen Informationen über das Geschehen in der Hauptstadt zu versorgen. Und insofern geht es tatsächlich darum, wer die Telegrafenämter in Besitz nahm, wem es gestattet war, Telegramme und Nachrichten in die Provinzen zu verschicken und vor allem, wem es möglich war, die Bewegungen der Züge auf den Bahnstrecken zu lenken. Nämlich die Züge mussten im Zentrum freigegeben werden, die auf die Hauptstadt zuliefen oder aus der Hauptstadt hinausführten. Und diesen Vorteil, den nutzten am vierten Tag der Revolte die Aufständischen.
Am 22. Februar beginnt Ihr Buch, also am Vortag eben dieses Hungeraufstands, dieses Protests. Die Probleme, die Russland hatte, die beginnen ja aber doch schon viel früher. Sie erwähnten den Ersten Weltkrieg, der ja zu dieser Mangellage und auch zu diesen anderen gesellschaftlichen Problemen beigetragen hat. Und auch generell gab es ja schon früher bis in den Petersburger Blutsonntag zurück Proteste im russischen Kaiserreich, die sehr blutig und sehr massiv waren. Was machte jetzt diesen 22., 23. Februar anders?
Die Ereignisse vom 22., 23. Februar unterscheiden sich zunächst einmal von der Revolution von 1905 und von anderen revolutionären Unruhen im Zarenreich dadurch, dass sie ganz harmlos waren. Es passierte ja gar nicht viel, sondern es liefen Frauen vor allem über die Straßen, die nach Brot riefen. Und am zweiten Tag wurden die ersten Fensterscheiben eingeschlagen. Im Grunde war das etwas Bekanntes, das, was man im Zarenreich schon gewohnt war. Nichts Besonderes. Deshalb hat das auch niemanden irritiert. Und deshalb sind auch keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, weil man das eben schon kannte. Und in der Hoffnung, dass sich diese Unruhen widerlegen würden und alle nach dem dritten Tag, nachdem sie sich ausgetobt hatten, wieder nach Hause gehen würden, wurde keinerlei Vorkehrungen getroffen. Im Grunde waren diese Revolten ja auch nicht gefährlich. Gefährlich wurden diese Revolten immer erst, und das zeigt sich auch an diesem Beispiel, wenn intellektuelle Wortführer und Personen, die über Organisationskenntnisse verfügen, sich der Sache annehmen. Und das passierte erst, und das ist der eigentliche Unterschied zu den Revolten, die man aus den Jahren davor kennt. Das passierte im Grunde erst in dem Augenblick, wo die Soldaten, die Reservisten in den Kasernen, das waren 200.000, die sich in der Stadt befanden, als die ihre Waffen gegen die Herrschaft richteten und sich mit den Protestern auf den Straßen verbündeten. Erst in dem Augenblick, wo also Waffen ins Spiel kamen und die Soldaten, die in der Hauptstadt stationiert waren, sich den Protesten anschlossen und das vollkommen aus dem Ruder lief, in dem Augenblick wurde das im Grunde für die Herrschaft erst gefährlich. Aber man kann nicht sagen, dass das eine politische Revolte war. Die Revolutionäre, die Bolschewiki, die Menschewiki, die Sozialrevolutionäre und die Liberalen im Parlament beseitigten den Zaren am Ende, um die Ordnung wiederherzustellen. Deshalb, glaube ich, muss man diese Geschichte auf eine ganz andere Weise erzählen. Diese Revolutionäre hatten im Grunde genauso viel Angst vor den entfesselten Massen wie die Minister des Zaren. Und sie versuchten, weil die Regierung das nicht mehr konnte, diesem ganzen Geschehen eine Form zu geben und in eine Bahn zu lenken. Das unterscheidet die Revolte etwa vom Blutsonntag von 1905, wo tatsächlich die Revolutionäre das Geschehen dazu nutzten, das Land in Chaos und Anarchie zu führen und eine Rebellion auszulösen. Das ist 1917 anders. Vor allem, weil sich die Revolte auf die Hauptstadt beschränkte.
Ich komme nochmal auf die Kommunikationsmittel zurück, die Sie eben erwähnt haben. Die Soldaten legen ihre Waffen nieder, beziehungsweise schließen sich den Aufständischen an. Aber das wird ja sozusagen erst zum Problem, wenn der Zar davon erfährt. Und naja, wenn er die Kommunikationsmittel nicht in der Hand hat, kann er das nicht wirklich erfahren. Wann wird denn der Führungsriege bewusst, dass dieser Aufstand, auch wenn er so harmlos angefangen hat, anders ist?
Der Führung wird die Gefahr im Grunde erst bewusst, als die Soldaten sich weigern, in die Menge zu schießen. Und das geschieht bereits am 26. Februar 1917, als nämlich an vielen Orten die Kosaken, die Prätorianergarde des Zaren, den Einsatz verweigert, die Peitschen nicht mehr einsetzt und die ersten Kompanien meutern und sich weigern, auf die Demonstranten zu schießen. In dem Augenblick wird sehr deutlich, dass da etwas Neues geschieht. Am 27. Januar schließlich plündern Aufständische und Soldaten das Waffenarsenal der Stadt. Und Tausende von Gewehren und Munition geraten in die Hände der Aufständischen. Man muss sich ja vorstellen, dass die Polizei unterbesetzt war, schlecht bezahlt war und dass sie ohne die Kosaken und die Soldaten die Ordnung überhaupt nicht aufrechterhalten konnten. In dem Augenblick, wo die bewaffnete Macht, und das ist das Einzige, was dieser Staat zu seiner Verfügung hatte, sich weigerte, die Ordnungsfunktion wahrzunehmen, wurde den Ministern, aber auch den Revolutionären klar, dass sie jetzt etwas tun mussten, dass das jetzt gefährlich werden würde. Und der Zar war ja nicht in der Hauptstadt, sondern befand sich im Hauptquartier der Armee in Mogiljow, ein Ort, der heute im Weißrussland liegt, ungefähr eine Zugfahrt von 8 Stunden entfernt von der Hauptstadt. Und der Zar wurde jetzt sozusagen mit dramatischen Nachrichten aus der Hauptstadt versorgt, indem man darauf hinwies, dass die Ordnung zusammenbreche und dass er unbedingt eine dem Parlament verantwortliche Regierung, eine Regierung des gesellschaftlichen Vertrauens, ernennen müsse. Und am 28. Januar, als die Ordnung in Petersburg zusammenzubrechen drohte, haben dann die Liberalen versucht, den Generälen im Hauptquartier klarzumachen, dass der Zar abdanken müsse. Aber da war Nikolai II. Schon im Zug unterwegs nach Carskoye Selo und nicht mehr Herr seiner Möglichkeiten.
Was meinen Sie mit Herr seiner Möglichkeiten? Konnte er nicht mehr bestimmen, wo dieser Zug hinfährt? Auch wenn er nicht in der Hauptstadt saß, war er ja noch immer der Zar.
Er war zwar immer noch der Zar, aber in dem Augenblick, wo er abfuhr, wusste niemand mehr, wo er sich befand. Es war klar, über welche Bahnlinie er in die Hauptstadt fahren würde. Aber in dem Augenblick, und das wusste Nikolai II. Nicht, in dem Augenblick, wo die Revolutionäre das Verkehrsministerium in ihre Hand bekommen hatten, lenkten sie nicht nur die Züge, sondern sie stellten die Weichen und sie informierten die Bahnhöfe, was geschehen werden müsse. Und Nikolai II. Glaubte, dass er nach Carskoye Selo, also in das Schloss südlich von Petersburg, wo sich seine Familie befand, fahren könne. Und wusste nicht, dass die Revolutionäre sehr wohl im Blick hatten, wo sich dieser Zug gerade befand. Die Generäle an der Front und im Hauptquartier wussten nicht, wo der Zar sich befand. Er fuhr sozusagen durchs Niemandsland. Und die Revolutionäre waren die einzigen, die wussten, wo er sich gerade befand. Und sie gaben den Befehl, den Zug umzuleiten, um ihn direkt in die Hauptstadt zu bringen. Und das wäre sehr früh das Ende von Nikolai II. Gewesen. Aber auf der Strecke stiegen dann eben Offiziere der Gendarmerie in den Zug rechtzeitig, bevor der Zug weiter nach Norden fuhr und informierten den Zaren darüber, dass die Strecke von Meuterern blockiert sei und er in Carskoye Selo nicht erreichen könne. Und in diesem verwirrenden Augenblick hat dann Nikolai II. Die fatale Entscheidung getroffen, umzukehren. Aber nicht ins Mogiljow, nach Mogiljow zurückzufahren, sondern sich nach Pskow zu begeben. Ein Ort, wo sich das Hauptquartier der Nordfront der russischen Armee befand. Weil, wie Nikolai II. Glaubte, er dort über die Telegrafenämter in Pskow mit seiner Familie Kontakt aufnehmen könne. Und weil Pskow sehr viel näher war, also nur eine Bahnreise von 3 bis 4 Stunden, von dem Ort aus als Mogiljow, wo er 6 Stunden gebraucht hätte, traf er diese fatale Entscheidung und fuhr nach Pskow, ohne zu wissen, dass sich die Revolutionäre mit dem dortigen General bereits darauf verständigt hatten, dass Nikolai II. Abdanken müsse. Also man kann sagen, dass der Fixpunkt der Herrschaft, nämlich der Zar, dass der durchs Niemandsland fuhr und völlig im Ungewissen darüber was um ihn herum geschah. Das war eine fatale Entscheidung, die Nikolai II. Getroffen hatte, sich in den Zug zu setzen, weil ihm die Gesundheit seiner Kinder und seiner Familie wichtiger war als der Staat.
Wobei, analog zu dem, was Sie am Anfang über diesen Aufstand gesagt haben, er das wahrscheinlich auch nicht so gesehen haben wird als Aufgabe des Staates, als Bedrohung des Staates, sondern er nahm ja wahrscheinlich immer noch an, dass er diese Situation auf kurz oder lang wieder unter Kontrolle kriegen wird.
Ja, Nikolai II. Hatte überhaupt keine Vorstellung vom Ausmaß der Unruhen. Bis zum dritten Tag nahm er das überhaupt gar nicht wahr im Hauptquartier und hielt das für eine vorübergehende Episode. Auch deshalb, weil der Innenminister ihm beruhigende Telegramme schickte und ihn darauf hinwies, dass man diese Unruhen wie immer niederschlagen werde. Und an dem Tag, als er die Entscheidung traf, am 27. Februar nach Saas-Fee-Sealord zurückzufahren mit dem Zug, beauftragte er ja einen General, der sich im Hauptquartier befand, General Iwanow, Nikolai Iwanow, damit mit 800 Soldaten einer Eliteeinheit nach Petrograd zu fahren, um den Aufstand niederzuschlagen. Man kann daran eigentlich schon sehen, wie weltfremd der Zar war und über welche Informationen er verfügte, dass er im Ernst annahm, eine Einheit von 800 Soldaten könne den Aufstand niederwerfen. Das war eine vollkommene Fehleinschätzung. Und das ganze Verhalten von Nikolai II. Lässt den Schluss zu, dass er sich über den Ernst der Lage überhaupt nicht im Klaren war.
Seine Irrfahrt und dieses Kommunikationsvakuum, wie viel davon war Strategie der Gegenseite und wie viel war auch da, Sie haben es eben auch schon angesprochen, Zufall oder momentane Entscheidungen, ohne dass da groß ein Plan hintersteckte?
Dahinter steckte gar kein Plan. Das kann man sehr gut sehen, dass die Revolutionäre, die Liberalen wie die Sozialisten, aber auch die Generäle, alle Beteiligten in Situationen hineinstolperten, aus denen sich dann neue Möglichkeiten ergaben. Dass der Zar nicht ankommen würde in Saas-Fee-Sealord, war überhaupt nicht klar, als der mit dem Zug abfuhr. Dass er abdanken würde am Ende, war auch nicht klar. Das war noch nicht klar, als er abfuhr. Erst als der Zug sich ins Nirgendwo begab, kam den Revolutionären in Petrograd zu Bewusstsein, dass sie das jetzt für ihre Zwecke nutzen konnten. Das ist aber eine Angelegenheit von Stunden. Und man kann gut sehen an den Dokumenten, die erhalten geblieben sind, dass während der Zar sich in seinem Zug fortbewegt, in Petrograd darüber diskutiert wird, was jetzt getan werden soll. Alle hatten noch die Niederschlagung der Revolution von 1905 im Kopf. Alle Beteiligten, die in der Duma saßen, im Arbeiter- und Soldatenrat saßen, die hatten das Jahr 1905 erlebt, als im Dezember 1905 in Moskau und in Petersburg die Aufstände niedergeschlagen wurden. Und sie fürchteten, das könne jetzt mit ihnen auch passieren. Und das ist im Grunde eine Kettenreaktion, die man hier beobachten kann. Man bringt sich selbst in eine Situation, aus der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Und dann eröffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten, die entdeckt werden. Und erst als der Zar bereits im Zug saß, kommt den Liberalen in der Duma zu Bewusstsein, dass sie die Generäle jetzt, die keine Informationen hatten, bearbeiten konnten, um den Zaren zur Abdankung zu zwingen. Im Grunde kann man sagen, dass kein Beteiligter irgendeinen klaren Plan hatte, sondern dass sie hineinstolpern in die Situation. Und interessant ist auch, dass die Beteiligten keineswegs glücklich darüber sind, dass die Ordnung zusammenfällt, weil sie ja selbst nicht wissen, wie sie regieren sollen und was sie tun sollen angesichts der entfesselten Gewalt auf den Straßen.
Also eine hochchaotische Situation, wo niemand so recht weiß, was er tun soll und schon gar nicht, was daraus erwachsen wird.
Richtig, ist eine vollkommen chaotische Situation. Man könnte sagen, die Soldaten in den Kasernen, die Reservisten, lebten in kommunikativer Abschottung. Die langweilten sich und das einzige Interesse, was sie hatten, war nicht an die Front geschickt zu werden. Und in dem Augenblick, wo die Kosaken ihre Autorität verloren, weil sie nicht mehr eingriffen, bemerkten die Soldaten, dass sie sich auch vor ihren Offizieren nicht mehr zu fürchten hatten. Also begaben sie sich auf die Straße und plünderten. Aber sie hatten weder irgendein Ziel, noch hatte ihre Unruhe irgendeinen Zweck. Die Duma-Abgeordneten, die liberalen Abgeordneten im Parlament, wollten staatstreu bleiben. Das waren Legalisten. Sie wollten mit der Ordnung eigentlich nicht brechen. Sie wollten sie nur reformieren. Aber sie bemerkten, dass sie das gar nicht mehr konnten, weil sie keine Sprache fanden, um die Masse zu lenken. Die Sozialisten bemerkten, dass sie gar nicht diejenigen waren, die diese Arbeiter und diese Soldaten, die dort auf den Straßen waren, kontrollieren konnten. Die Generäle wiederum hatten überhaupt keine Vorstellung davon, was in der Hauptstadt vorging. Und sie waren im Glauben, dass die bürgerlichen liberalen Kräfte im Parlament, dass sie die Monarchie retten würden und die Situation in geordnete Bahnen führen würden. Und deshalb stimmten sie zu, Nikolai II. Zur Abdankung zu nötigen, weil sie im Glauben waren, dass die Monarchie erhalten bleiben würde und dass die Liberalen die Regierung bilden würden. Und deshalb versuchten die Liberalen, die Generäle auch darüber hinwegzutäuschen, dass ein Arbeiter- und Soldatenrat sich in der Stadt gebildet hatte und das zum eigentlichen Machtzentrum wurde. All diese Gruppen wussten wenig voneinander und vor allen Dingen wussten sie nicht, was der nächste Tag bringen würde. Und sie stolperten von einer Situation in die nächste. Und am Ende kam es dazu, dass der Zar nicht nur abdankte, sondern dass er seine Entscheidung zugunsten seines Sohnes abzudanken rückgängig machte und dann zugunsten seines Bruders abdankte, was im Thronfolgegesetz überhaupt nicht vorgesehen war. Und der Bruder dann eben am Ende auch seinen Verzicht erklärte und damit die Monarchie am Ende war. Im Grunde die einzige Klammer, die das ganze große Vielvölkerreich zusammengehalten hatte. Das hatten die Liberalen überhaupt nicht gewollt. Von Anfang an war das überhaupt nicht ihr Ziel gewesen, sondern sie wollten allenfalls so etwas wie eine konstitutionelle Monarchie. Und nun standen sie vor dem Scherbenhaufen und wussten eigentlich nicht, was sie damit anfangen sollten.
Gehen wir noch einmal zurück zu dem Zaren, der jetzt im Zug nach Pskow sitzt. Kommt er da überhaupt an und wann in diesen nun folgenden Tagen dämmert es ihm, dass das Ende seiner Herrschaft kommen könnte?
Der Zar glaubte noch, als er mit dem Zug von dem Ort Malaya Vishara, wie hieß der, da blieb der Zug stehen und fuhr dann zurück nach Pskow, dass der Parlamentspräsident Radzianka, dass der sich mit ihm treffen wolle in Pskow, um über die Probleme zu sprechen. Nikolai II. Glaubte immer noch, dass es eine Frage sei von kleinen Reformen, also dass man eine neue Regierung und einen neuen Ministerpräsidenten einsetze. In dieser Auffassung fuhr er nach Pskow und ihm kam, als er am 1. März in Pskow also ankam, wurde ihm sehr schnell klar, dass er ausgespielt hatte. Aber der kommandierende General Ruski, der Kommandeur der Nordfront der russischen Armee, ihn mit außerordentlich kühlem Gestus empfing und Nikolai II. Klar machte, dass er bereits mit dem Parlamentspräsidenten darüber verhandelt habe, dass der Zar abdanken müsse. Dass er Nikolai II. Abdanken müsse, weil sonst die Ordnung nicht wiederhergestellt werden könne. Und unterdessen hatte der Generalstabschef der Armee, Alexejew, der im Mogiljow saß, alle Frontkommandeure bereits darüber informiert und deren Zustimmung einholen lassen, dass der Zar abdanken müsse. Nikolai II. Hatte keine Option mehr, weil er sich faktisch in Geiselhaft befand im Pskow. Ihm wurde klar, dass er nirgendwo mehr hinfahren konnte. Vor allen Dingen dabei wurde ihm klar, dass dieser General das Telegrafenamt kommandierte und dass keine einzige Nachricht Pskow mehr verließ ohne Zustimmung dieses Generals. Und dieser General verabredete dann gemeinsam mit dem Parlamentspräsidenten Radzianko, dass der Zar abdanken müsse. Radzianko hingegen erweckte gegenüber Ruski den Eindruck, dass er die Lage in der Hauptstadt unter Kontrolle hat. Vom Arbeiter- und Soldatenrat war überhaupt nicht die Rede. Und so handelten die Generäle im guten Glauben, die Monarchie retten zu können. Und Nikolai II. Glaubte, dass er dieses Opfer bringen könne, um die Monarchie zu erhalten, also abzudanken. Und er stimmte dann zu. Im Grunde beruhten aber diese ganzen Entscheidungen auf mangelnder Information und auf falsche Informationen.
Ihre Darstellung endet zwischen dem 3. und dem 9. März. Sie stellen also, das haben wir vorhin schon gesagt, ungefähr 2 Wochen da in Ihrem Buch. Welche Auswirkungen hatten diese 2 Wochen denn auf die nun folgende Geschichte Russlands, Europas und der Welt?
Ja, das ist eine verblüffende Erkenntnis, dass wenige Tage des Chaos und der Ungewissheit ein gewaltiges Erdbeben auslösen konnten, also in Gang bringen konnten. Und das hat, glaube ich, jetzt erst einmal damit zu tun, das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass in dem Augenblick, wo der Zar abgedankt hatte, am 2. März 1900, 17, dass in dem Augenblick die Legitimation von Herrschaft verschwunden war. Der Zar hatte im Jahr 1905 eine Verfassung gestiftet und ein Parlament eingesetzt. Das war keine konstituierende Versammlung, sondern der Zar hatte das Parlament eingesetzt und er hatte die Verfassung gestiftet. Und er war sozusagen die Quelle allen Rechts. Herrschaft konnte sich in Russland weder auf Tradition noch auf das allgemeine freie Wahlrecht berufen. Die Duma war auch an dem Zensuswahlrecht gewählt worden. Und nun brach die letzte Legitimation weg, durch die sich Herrschaft legitimieren konnte, die Monarchie. Und deshalb nannte sich die neue Regierung provisorische Regierung. Sie war provisorisch im Amt so lange, bis eine konstituierende Versammlung in freien Wahlen zusammengesetzt über die zukünftige Staatsform entscheiden sollte. Da aber jetzt niemand eine Legitimation hatte, konnte im Grunde jeder nach der Macht greifen. Und das ist die Situation, die im März 1917 in Russland entsteht. Die Gouverneure werden vom Zentrum aus ihren Posten entlassen. Die Kommunalverwaltung bricht im ganzen Imperium zusammen. Der Staat wird faktisch von oben nach unten aufgelöst, ohne dass etwas Neues mit Legitimation Ausgestattetes an seine Stelle treten konnte. Und so zerbrach dieser Staat binnen weniger Wochen. Die Polizei wurde abgeschafft, durch eine Volksmiliz ersetzt. Die nationalen Bewegungen an den Peripherien machten sich selbstständig. Und diese provisorische Regierung, die aus ehrbaren, liberalen Leuten bestand, wollte nicht Diktatur sein. Und das ist das Problem gewesen. Sie wollte nicht Diktatur sein. Und weil sie das nicht sein wollte, weil sie nicht legitimiert war, fiel dieser Staat in seine Einzelbestandteile auseinander. Und im Grunde ist das Drama, das mit Lenins Oktoberrevolution dann endet, eines, das den skrupellosesten Gewalttätern, nämlich den weißen Generälen und den Bolschewiki unter Lenin alle Mittel in die Hand gab, weil diese Leute sich weder um Tradition noch um Legitimation kümmerten, sondern den Wahlspruch Lenins verfolgten: Man greift nach der Macht und dann wird man sehen, wie es weitergeht. Das hatte natürlich Folgen für ganz Europa, weil sich Russland im Weltkrieg befand, weil sich seine Armeen auflösten, weil es zu schrecklichen Judenpogromen kam, weil Millionen von Menschen auf der Flucht waren durch die ethnischen Säuberungen und das Chaos und weil sich der Weltkrieg in einen Bürgerkrieg, in einen blutigen Bürgerkrieg verwandelte, in dem das alte Imperium nicht nur unterging, sondern ganz Europa im Grunde mit in seinen Sog hinunterriss.
Um da auf die Rezeption jetzt einzugehen, ich bin fast versucht zu vermuten, dass die Bolschewiki dann spätestens ab Oktober 1917 diese Irrfahrt des Zaren als einen Plan ihrerseits darstellten, um dann so die Dynastie und die Monarchie zu beenden.
Ja, aber die Monarchie war ja bereits im März beendet. Und es gab ja nirgendwo noch irgendeine Figur, die versuchte, die Monarchie wiederherzustellen. Das war gar keine Option mehr. Nur die Bolschewiki hatten im Unterschied zur provisorischen Regierung und den Liberalen sehr, sehr wohl verstanden, was es eigentlich heißt, wenn man keine Hoheit über die Kommunikationsinstrumente hat. Was es eigentlich heißt, wenn man nicht skrupellos agiert. Sie standen vorher auf der anderen Seite und jetzt waren sie selbst an der Macht. Und sie vermieden, könnte man sagen, all die Fehler, die ihre Vorgänger gemacht hatten. Sie waren sehr viel entschlossener und rücksichtsloser im Wissen, was vorher geschehen war. Und das wollten sie um jeden Preis vermeiden. Das ist auch einer der Gründe dafür, warum die bolschewistische Herrschaft bis in die späte Stalinzeit immer wieder mit Verschwörungen operiert, mit großen Verschwörungen, die angeblich aufgedeckt wurden, mit inneren Feinden und Saboteuren. Das ist allgegenwärtig in diesem neuen Staat. Und das hat genau mit dieser Erfahrung zu tun, dass man sozusagen Opposition schon mal im Keim erstickt, bevor sie der Macht überhaupt gefährlich werden kann.
Wenn Sie 2 Wochen im Jahr 1917 so minutiös darstellen wollen, dann kann ich mir vorstellen, dass Sie, wenn Sie auf Quellen zurückgreifen wollen, auch viel auf Ego-Dokumente und Ähnliches Zugriff haben mussten. Was war Ihre Quellenbasis, um diese wichtigen und umstürzerischen 2 Wochen darzustellen?
Die Quellenbasis ist interessanterweise sehr gut. Die meisten Historiker, die sich mit der russischen Revolution befassen, schreiben eigentlich immer wieder aus der Sekundärliteratur, schreiben sie eigentlich immer wieder die gleichen Geschichten nach, die immer wieder erzählt wurden darüber, ohne sich die Quellen selbst noch einmal anzuschauen, die irgendwann auch einmal benutzt worden sind. Das ist mir zunächst aufgefallen, dass man die Quellen doch auch noch mal neu lesen kann. Und es gibt sehr viele Quellen. Das sind vor allen Dingen erstmal die Erinnerungen der an der Revolution beteiligten Personen, der Liberalen, der Sozialrevolutionäre, der Bolschewiki. Viele prominente Leute haben Memoiren geschrieben. Es gibt dieses großartige dreibändige Werk von Nikolai Sukhanov, Zapiski o Revoluzi, also die Aufzeichnung über die Revolution. Das ist eine minutiöse Erinnerung eines Beteiligten an diese verrückten Tage. Es gibt Briefsammlungen, die ausgesprochen interessant sind. Es gibt Tagebücher, unter anderem das Tagebuch des Zaren, das ganz interessant ist, aber auch andere Tagebücher. Und vor allen Dingen gibt es Memoiren und Tagebücher derjenigen, die in dem Zug saßen, die den Zaren begleitet haben. Es gibt Tageszeitungen. Es gibt unglaublich viele Zeugnisse, aus denen man sehr gut Tag für Tag rekonstruieren kann, was da passiert ist. Und das habe ich versucht zu machen. Hab mir die Sekundärliteratur zur Revolution gar nicht mehr angeschaut. Die hat mich nicht interessiert, sondern ich habe versucht, anhand dieser Memoiren, der Tagebücher und Briefe eine Tag für Tag Rekonstruktion des Geschehens aus verschiedenen Blickwinkeln und Perspektiven zu schreiben. Und mir kam es darauf an, dass der Leser begreift, dass Sergei Prokofjew, der Schriftsteller, oder der liberale Politiker Nabokov, der Vater des Schriftstellers Nabokov, der Bolschewik Alexander Schljepnikow oder irgendein Arbeiter und ein General, der im Hauptquartier sitzt, das Geschehen jeweils ganz anders wahrgenommen haben. Dass es vom Ort abhängt, an dem jemand steht, wie das Geschehen interpretiert und wahrgenommen wird. Und dass aus der Vielzahl der Stimmen sich dann etwas, ein Ganzes ergibt, ohne dass die sozusagen die einzelnen Stimmen von den Stimmen der anderen überhaupt gewusst haben. Kommt da etwas zusammen, aus dem sich dann ein Strudel des Geschehens ergibt, in den alle irgendwie verwickelt waren. Ein wenig habe ich mich orientiert an dem großartigen Experiment von Walter Kempowski, das Echolot, wo er also Tag für Tag Quellen zusammenfasst. Für das Jahr 1941 etwa oder für 1945 hat er ein Band gemacht. Da geht es um den Nationalsozialismus, wo er jeden Tag mit verschiedenen Einträgen beginnt. Also aus dem Goebbels-Tagebuch, dann den Leibarzt von Hitler, fängt oben an. Da kommt ein Eintrag von einem Häftling, der in einem Konzentrationslager sitzt am gleichen Tag, ein Brief, der von der Front geschickt wird, wo man sehen kann, das alles passiert an einem Tag parallel, ohne dass die Personen davon wussten, was die jeweils anderen an diesem Tag erleben. Und trotzdem ist das Ganze, wenn man das zusammennimmt, hat es eine Wirkung und man kann sehen, dass die Menschen das gar nicht zu ihrer Verfügung haben, was sie gemeinsam tun. Und darum geht es ein wenig in dem Buch. Im Grunde folgt es einer geschichtsphilosophischen Frage, die in Geschichten gefasst ist.
Aber ich nehme an, dass Sie diese Quellen dann aus Quelleneditionen hatten, weil der Besuch bei den Primärquellen im Archiv ist ja wahrscheinlich durch die politische Lage der letzten Jahre schwierig bis unmöglich geworden.
Ja, Primärquellen sind ja nicht Quellen, die nur im Archiv liegen, sondern eine Primärquelle ist eben auch eine Erinnerung, die aufgeschrieben wurde oder eine Briefsammlung, die ediert wurde. Es ist ja nicht alles aus Archiven geborgen worden. Diese Quellen finden Sie ja an unterschiedlichen Orten. Was die russische Revolution angeht, sind viele dieser Dokumente bereits in den 20er Jahren erschienen. Also ganz reichhaltig sind natürlich die Tagebücher und Briefe der Immigranten, aus denen ich viel gezogen habe. Wichtig ist das Archiv Russkoi Revoluzzi, das Archiv der russischen Revolution. Das ist von einem jüdischen Rechtsanwalt in Berlin in den 20er Jahren herausgegeben worden, in 22 Bänden. Das ist eine einzigartige Sammlung von Dokumenten und Erinnerungen von Emigranten, die die Revolution erlebt hatten. Dann gibt es das Krasny-Archiv, das Rote Archiv. Das haben die Bolschewiki in den 20er Jahren herausgegeben mit Erinnerungen, Telegrammen und allen möglichen Dingen, um die Revolution zu rekonstruieren. Eine einzigartige Quelle, die wahnsinnig interessant ist. Also das Archiv ist gar nicht das Entscheidende. Archive sind auch nicht immer das A und O für die Arbeit von Historikern. Es kommt immer darauf an, was man eigentlich erzählen will. Und nicht immer ist dafür ein Archiv auch hilfreich. Ich glaube, dass ich in diesem Buch auf den Archivzugang verzichten konnte, weil die gedruckten Quellen eine überwältigende Fülle von Informationen bieten.
Zum Abschluss, können Sie eine Stelle, einen Moment, ein Ereignis, eine Aussage nennen, die in Ihrem Buch vorkommt, wo Sie gesagt haben, das habe ich wirklich nicht gedacht, das hatte ich ganz anders auf dem Schirm, da bin ich jetzt selber überrascht, dass das jetzt seinen Weg in meine Erzählung findet.
Ja, es gibt eine Stelle in den Erinnerungen von Sergei Mstislawski. Das war ein Sozialrevolutionär, der zugleich Offizier in der zarischen Armee gewesen war und der in den Tagen des, in den verrückten Tagen dann die Aufgabe erhält, vom Arbeiter- und Soldatenrat die militärischen Verbindungen herzustellen. Er war faktisch der Verbindungsoffizier der Revolutionäre zu den Generälen und zu den Offizieren. Und der leitete das Militärkomitee des Arbeiter- und Soldatenrates. Und dieser Mstislawski schreibt in seiner Erinnerung, und das fand ich erschütternd, eine Szene, wo die Soldaten in diesem Arbeiter- und Soldatenrat auf diese Revolutionäre einstürmen und von ihnen verlangen, dass sie das tun, was sie wollen. Und Mstislawski beschreibt die Atmosphäre. Und er schreibt, wie sie sich fürchteten, welche Angst sie hatten. Da stand plötzlich der Proletarier, der sonst immer nur eine theoretische Figur in einem theoretischen Text war, der stand vor ihnen und sie zitterten vor Angst. Das fand ich interessant, weil das nochmal ein anderes Licht auf die Revolutionäre und ihre Möglichkeiten liefert, dass Mstislawski sehr ernsthaft und sehr selbstkritisch darüber schreibt, dass sie, die Revolutionäre, nicht die Figuren waren, die das Geschehen lenkten und leiteten, sondern dass sie eigentlich immer nur reagierten und dass sie sich genauso vor den Volksmassen fürchteten wie die Minister des Zaren. Das fand ich sehr beeindruckend.
Thank you.